So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Krypto-Nerds Podcast und wieder mit Sascha eine Krypto-Uncut-Folge. Hallo lieber Sascha, guten Morgen.
Hallo lieber Erik, guten Morgen.
Wie geht's dir, Sascha?
Gut, die Woche war wieder sehr schnell vorbei. Irgendwie so Wimpernschlag nächste Woche. Vorweihnachtszeit, morgen Nikolaus, hast du dein Säckchen gepackt?
Noch nicht, also ich packe keine Säckchen, ich stelle nur Stiefel geputzt vor die Tür und bin in freudiger Erwartung, dass da was reinkommt, aber mal gucken, wie artig ich war dieses Jahr, ob es nur Stückchen Kohle gibt oder dann doch ein bisschen Schokolade. Let's see. Bist schon in Weihnachtsstimmung, Sascha?
Gar nicht, null.
Das ist auch immer so mit allen, die selbstständig sind oder auch vertrieblich unterwegs sind. Da ist es tatsächlich so, dass alle sagen, ey Leute, Dezember ist halt nochmal echt so Crunch-Time. Da passiert nochmal so viel, da musst du aber auch schon Dinge irgendwie Richtung Jahresabschlüsse und sowas vorbereiten, dass du einfach nächstes Jahr nicht mehr den ganzen Hustle damit hast. Also dass man einfach so ein bisschen so das, was übers Jahr liegen geblieben ist, aufräumt. Und ja, so geht's mir gerade auch. Vieles irgendwie am Vorbereiten fürs nächste Jahr, einiges von diesem Jahr noch aufräumen, so dass man es nicht ins nächste Jahr mitschleppt. Und ganz witzig war tatsächlich diese Woche, ich habe eine Folge aufgenommen mit dem Alex von All Unity. Die Folge kommt nächstes Jahr am 8.1. raus. Und da musste ich schon ein frohes neues Jahr wünschen. Das war eine sehr komische Situation und auch Alex musste lachen. Aber wenn man das vorproduziert, muss man dann ja schon immer antizipieren, okay, wo befinden wir uns da, wenn es veröffentlicht wird? Und da es der 8.1. war, musste ich dann schon ein frohes neues Jahr wünschen. Ja, aber damit lassen wir uns hier in der Episode noch Zeit und wünschen euch erstmal hoffentlich eine gute Woche. Ich hoffe, ihr seid gut davon gekommen und hab Bitcoin nochmal günstig eingekauft, Sascha. Was war da los? Cyber Monday Deal im Bitcoin.
Cyber Monday Deal. Ich meine, genau. Wir hatten ja letzte Woche am Freitag, lustigerweise, hatten wir uns ja die ganze Systematik angeguckt.
Ja.
Und ich hatte ja noch scherzeshaft halber gesagt, so wenn ich Market Maker wäre, würde ich jetzt einmal nach unten droppen und dann wieder hochgehen.
Ja.
Tatsächlich ist es passiert.
Ja, lass uns da mal direkt reingehen, weil genau das, was wir letzte Woche gesagt haben, ist ja dann, ne, also natürlich sind wir jetzt hier keine Investment-Gurus und do your own research, aber tatsächlich war an den jeweiligen Endpunkten sehr viel Liquidität und wir haben auch Spaß gesagt, naja, wenn wir jetzt Market Maker wären, würden wir einmal nach unten rauschen lassen, da die Liquidität holen und dann einmal wieder nach oben knallen. Und schauen wir uns das hier an, die Liquidation Heatmap. Dann ist nämlich genau das einmal tatsächlich passiert letzte Woche. Letzte Woche, ne?
Ja. Genau.
Genau, richtig. Also das ist spannend zu sehen. Und wenn wir jetzt hier nochmal wieder reinschauen, gibt es wieder einige Punkte, wo ich sagen würde, ja, da haben wir jetzt irgendwie so im Korridor zwischen 90.000 und, was ist das hier, wahrscheinlich so 94,5 oder sowas.
Genau. Oben natürlich viel mehr Licht jetzt gerade wie unten.
Ja, genau, ja. Ja. Also gespannt, was passiert. Und wenn wir gerade nochmal auf den Bitcoin-Preis diese Woche schauen, da hatten wir gerade am Montag, ich gehe mal hier auf die Woche, wo haben wir es?
Nee, Quatsch, wo bin ich? 10 Meter weiter nach oben, ja. Ja.
Warte mal. So, wo bin ich denn hier? Da. Nee.
Du musst jetzt, am besten du gehst jetzt oben auf aber die Darstellung eine Stunde oder so, dann siehst du den November, das ist vielleicht ein bisschen besser. So.
Also da hatten wir es einmal und welchen haben wir denn heute? Heute ist der 5.
Heute ist der 5. Dann siehst du ja am 1. Ist ja quasi am Montag der Sale gewesen, wo es quasi hier wie so ein Topf nach unten geht. Und dann wieder nach oben.
Ja, jetzt, Herrgott, wach mal auf, Junge. Okay, ja, genau, also, genau, hier vorne hatten wir bei 91 ungefähr, sind wir 91,2, sind wir gestartet und tatsächlich innerhalb von, was hatten wir hier? Das war, glaube ich, nachts irgendwann, als es losging, ne? So Richtung, war tatsächlich 0 Uhr, als dann quasi der Abverkauf losging. Und dann hatten wir bis, 16 Uhr im Bottom 83,8. Also das war schon, einige Memes auch rumgegangen, ja, zu dem Thema Black Monday oder Cyber Monday Deal im Bitcoin. Also da ging es tatsächlich nochmal hoch her. Und
Hat sich aber gut erholt wieder über die Woche.
ja, wenn du vom Ausgangspunkt hergehst, ja, sind wir irgendwo wieder fast, würde ich sagen, fast pari, ja, mehr oder minder, ja. Also hat sich wieder gefangen, war auch kurzzeitig mal kurz besser, aber zurück auf null, würde ich sagen, ja, wenn du so siehst.
Zurück zum Start.
Genau. Jetzt will ich aber nochmal mit einer Sache aufräumen, Sascha, die mich jetzt auch schon seit einer Woche begleitet. In all unseren Chats, ja, ich habe schon so einen richtigen psychischen Schaden davon genommen. Wovon rede ich? Ich rede davon, dass ich letzte Woche referenziert hatte auf ein Video, das der eine oder die andere von euch sicherlich schon gesehen haben. Da sitzt ein Mädel, das ist so ein Video, was relativ alt gemacht ist, sitzt ein Mädel vor ihrem alten Röhren-PC und man sieht auf dem Screen 900.000 Bitcoin. Für diejenigen, die uns jetzt hier im Video-Livestream zuschauen, ihr seht das natürlich, aber ich erkläre es nochmal kurz für diejenigen, die nur den Podcast hören als Audio. Und das Mädel sagt so, ja, ich habe 900.000 Bitcoin gekauft und soll aus 2009 sein. Und dann habe ich da drauf referenziert und habe Sascha gefragt, ob er das kennt. Und sagt so, wow, crazy, ja, wenn das so wäre, ne, dies, das. So, dann hat Sascha schon direkt gesagt, weil Sascha ist echt wirklich ein findiger AI-Detektiv. Und er hat gesagt, ja, das ist ja, safe ist das Fake. Ja, safe ist das Fake. Und er sagt, ja, weiß ich gar nicht, das sieht schon, sah auf jeden Fall gut gemacht aus. Und naja, turns out, es ist natürlich Fake. Sascha hatte recht. Und was musste ich mir in der Zwischenzeit, bis wir diese Erkenntnis hatten, alles anhören von Sascha?
Nein, nicht bis wir diese Erkenntnis hatten.
Bis ich diese Erkenntnis hatte. Okay, ist ja in Ordnung. Aber ich musste mir jeden Tag, habe ich mindestens ein oder zwei Videos von irgendwelchen AI, sagen wir mal, sehr stumpfe AI-Videos bekommen. Und Sascha hat nur drunter kommentiert, schau mal, was heutzutage alles möglich ist. Ja? Also Leute, was ich mir hier alles anhören musste und also, dass ich überhaupt noch diesen Podcast mental bereit bin, mit Sascha zu machen, das ist ein Wunder, ja. Aber nein, Spaß beiseite, um das nochmal aufzulösen, das war natürlich Fake. Und demnächst ist Sascha unser AI-Detektiv, ja, Sascha. Jetzt bist du nicht nur Head of
Memes,
auch Head of Memes, sondern auch Head of AI Detection, ja.
Ich muss gleich mein LinkedIn anpassen.
Fake News Detektor, genau.
Naja, so wie andere hier, Ex-McKinsey, Ex-Irgendwas, Ex-Ex. Die Exes, ich jetzt hier
Meme
Detektor. Head of Memes und AI Detective.
Genau, AI Detective, genau, richtig, sehr gut. Also, um das dann nochmal aufzulösen, das Video war fake. Schande über mein Haupt, dass ich es nicht direkt erkannt habe, wie der Sascha. Es gibt hier auch nochmal auf diesen Beitrag nochmal klare Hinweise, die rot markiert sind. Ja, warum? Okay, gut, hier an der Hand hätte man es erkennen können, sehe ich gerade. No. Ja, doch schon, hätte man erkennen können. Naja, okay, habe ich nicht erkannt, ja, aber ist ja jetzt auch nicht so dramatisch, wie Sascha das jetzt so dargestellt hat. Aber ich musste mir diese Schmach geben, tatsächlich von Sascha die ganze Woche mir irgendwelche schlecht gemachten AI-Videos anzugucken. Ich hoffe, das endet jetzt hier und wenn es nicht endet, Sascha, dann endet unsere gemeinsame Reise hier. Nein, Spaß.
Also ich glaube nicht, dass es enden wird, weil es mich wirklich zu sehr belustigt.
Ja, ich weiß. Also das ist, ich habe schon immer die Vorstellung davon gehabt, wie du dort sitzt und dich darüber amüsierst, wenn du dieses Video losschickst, was es bei mir auslöst. Aber gut, gehen wir zu den wichtigen Themen. Was ich auch spannend finde, gerade auch so die letzten Wochen, wenn wir mal gucken, wir hatten hier nochmal einen Peak in den Bitcoin-ETF. Inflows und danach hatten wir auch einfach nur noch einen krassen Outflow. Ja, also wenn wir schauen, was hier die letzten Monate rausgegangen ist, auch der November war einer der schlechtesten Monate seit 3 Jahren für Bitcoin. Und klar, das hat natürlich auch was mit den Outflows zu tun. Und wir sehen ja auch hier eine gewisse Korrelation zwischen Outflows, also Angebot und Nachfrage, dementsprechend auch im Bitcoin-Preis, der sich da niederschlägt, ja. Sascha, wie siehst du das? So dieser ganze, das ganze Institutional Game, klar, die adaptieren das, aber ist das eigentlich gut für Krypto? Wie ist denn da so deine Meinung dazu?
Dass Institutionals immer mehr reingehen, oder was meinst du?
Ja, genau, dass Institutionals immer mehr reingehen. in Bitcoin und andere Assets investieren, dann auch diese ETFs verfügbar machen?
Overall sicherlich gut. Wir sehen das Ganze im Übrigen, weil ich gerade einen Artikel gelesen habe, auch im Ethereum-Bereich, und das Bild ist auch ganz klar. Also Retail verkauft, Smart Money Whales kaufen, und akkumulieren im Prinzip gerade diese ganzen Kursausbrüche. Und also ich bin nach wie vor gute Hoffnung, dass wir nächstes Jahr ein gutes Jahr sehen. Mhm. Aber overall für den Markt ist natürlich positiv. Aber das, ich meine, es dreht sich generell so. Wenn du jetzt zurückguckst auf 21, 22, was du da teilweise für einen wilden Westen noch gehabt hast, da hat kein institutioneller Spieler groß angekündigt, dass er jetzt hier Krypto-Investments macht oder Krypto als Zukunft sieht oder Blockchain als zukünftiges Zahlungsmittel etc. Das war ja nur wilder Westen. Und es kommt aber immer und immer mehr Adaption. Schau dir nur mal die Aussagen von Larry Fink an über die Jahre von 2017 bis 2025. Also es war ja eine, wie es Baerbock sagen würde, eine 360-Grad-Wende, die wir hier hingelegt haben.
Ja.
Aber ja, ich denke, es ist positiv. Klar kommt damit natürlich, ist dieser ursprüngliche DeFi und Decentralization-Gedanke ist natürlich ein bisschen weg, aber dass das in die Richtung irgendwann gehen wird, war auch klar. So, der Wilde Westen ist einfach vorbei und wir haben immer mehr professionelle Anwendungsfälle, und ich glaube, über die nächsten Jahre die große Herausforderung wird halt sein, wie wird tatsächlich der Zahlungsverkehr umgestellt? Wie schnell können Bankhäuser oder Kunden umstellen auf Digital Assets als Zahlungsmittel? Weil es sind ja alles sehr alte, sehr langsame Systeme in der Bankindustrie, das weißt du besser wie ich. Und wie auch Retail darauf reagieren wird, dass vielleicht andere Investmentvehikel verfügbar sind.
Ja, also natürlich ist für all diejenigen, und jetzt ist hier gerade meine Kamera einmal abgeschmiert, für all diejenigen, die tatsächlich aus der Finanzindustrie kommen, und ich hatte, wie gesagt, diese Woche mit Alexander Höppner von AllUnity, dem europäischen Stablecoin aus Deutschland, auch eine Diskussion darüber, wie gut ist das jetzt eigentlich? Ist das gut für die Industrie? Ja, und hat auch ganz klar gesagt, es ist halt einfach eine Evolution der Finanzindustrie auf, sagen wir mal, effizientere Basis. Ja, das System ist einfach auf einer effizienteren Basis, und du kannst jetzt, guck mal, die freuen sich ja schon, wenn sie von T2 auf T1 gekommen sind. Ja, also dass Zahlungen innerhalb von nicht von 2 Tagen, sondern von einem Tag von A nach B gehen. Ja, so, und wenn du jetzt das Ganze on-chain machst, ja, bist du ja eher so bei, weiß ich nicht, S5 oder 10 oder 20, ja, also wir sprechen von Sekunden dann eher als von Tagen. So, das heißt, das ist ja auch nochmal Quantensprung für die. Und die ganzen Payment Rails, also die ganzen Zahlungsströme werden jetzt halt einfach viel, viel effizienter abgewickelt. So, und das ist halt ein unheimlicher Effizienzgewinn, ob Geld einen Tag früher irgendwo ist oder nicht. Ja, so, und gerade wenn es da um Milliarden geht weltweit, um Abermilliarden, ist das natürlich schon relevant, ja, ob die Gelder direkt ankommen. So, ich glaube, da wird sich einiges tun die nächsten Jahre. Ich denke, jede Bank, die nicht on-chain ihre internationalen Payments macht, die wird abgehangen und hat einen Wettbewerbsnachteil. Und man muss jetzt halt einfach schauen, wo geht die Reise hin? Und aus meiner Sicht ist es halt auch gerade so, dass natürlich alle OGs aus dem Kryptobereich sagen so, ja, das war jetzt nicht so unbedingt unsere Idee, aber auch die sind ja diejenigen, die davon profitieren, wenn sie schon lange investiert sind durch die Kursanstiege. So, dann gibt es natürlich solche, ja, die-hard quasi Fans, die sagen, ja, hätten wir nicht gebraucht. Aber dann ist halt die Frage, wo hätten wir jetzt gestanden, wenn es nicht einen BlackRock-ETF im Bitcoin gegeben hätte, ja, hätten wir die Rallyes dann auch gesehen, wahrscheinlich eher weniger, ja. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile, und es ist immer die Frage, aus welcher Perspektive man das sieht, und ich glaube, diese ganze institutionelle Adoption lässt sich nicht mehr aufhalten. Und was hast du mir heute Morgen geschickt? Tokenization will reinvent the financial ecosystem, oder was hat Brian Armstrong von Coinbase gesagt? War es so, oder?
Genau, ja, das war's. War so.
Genau. So, also auch da wird alles, was Anleihen, Bonds und so kommt, ja, wird digitalisiert, wird 24/7 handelbar gemacht. Das Gleiche wird im Stockbereich passieren. Coinbase will die Everything Exchange werden, ganz viele andere gehen auch dahin. Ja, also ich glaube, da wird sich sehr, sehr viel tun und die institutionelle Adoption von Blockchain und digitalen Assets wird immer mehr werden. Ja, so. Und ich glaube, da sind wir gerade jetzt die letzten anderthalb, zwei Jahre am Anfang. Jetzt wird es schon mehr dieses Jahr und mal gucken, wo wir in 5 Jahren dann damit stehen. Ja, genau.
Ja.
So, was haben wir hier? Ich habe nochmal, du hast es rumgeschickt, die Bank of America hat ihren Wealth-Kunden, also ihren vermögenden Kunden geraten, bis zu 4% ihres Portfolios in Krypto zu allokieren. Das ist ja mal ein bold Statement.
Das ist ein bold Statement. Das ist auch da, wie die Entwicklung hingeht. Klar sagen die jetzt natürlich nicht, packt 4% in Shiba Inu, sondern die gehen natürlich auch auf die großen, ja. Bitcoin, Ethereum. Aber es ist auf jeden Fall eine Ansage. Hm. Und wir haben ja solche Meldungen, so klein sie jetzt irgendwie am Rande immer irgendwie erscheinen, zeigt auf jeden Fall eine ganz klare Richtung.
Total. Ja, also ich sehe das halt auch. Gerade nächstes Jahr. Ich habe mir halt immer die Frage gestellt für Krypto-Nerds, was ist so unsere Zielgruppe? Ja, wen sprechen wir an? Und ich glaube, es sind halt schon natürlich einmal, wo liegt denn gerade das ganze Geld? Das ganze Geld liegt aktuell bei Aktienanlegern, bei Leuten, die in ETFs investieren. Ja, also sagen wir mal bei Leuten, die zwischen 30 und 60 sind. Irgendwo so in diesem Segment. Ja, und in was investieren die aktuell? Das sind hauptsächlich Aktien und ETFs. So. Und dann gibt es natürlich noch so diese ganz junge Gambler-Zielgruppe im Kryptomarkt. Ja, die, glaube ich, bedienen wir gar nicht, sondern wir sind eher in dieser 30- bis 60er-Gruppe, die sich mit Krypto nachhaltig und seriös auseinandersetzen wollen. Und da habe ich auch immer gesagt, es gibt viele Leute, die sind an Krypto interessiert und wenn die nur 1-2% ihres Portfolios erstmal allokieren und da ein Stück weit mehr Diversifizierung in ihr Portfolio bringen, dann ist das was auf jeden Fall schon spannend ist. So, ja. Und ich glaube, da wird die Reise auch hingehen, ob bis zu 4%, es ist immer natürlich total abhängig davon, was ist deine Anlagestrategie, ja, wie viel Risiko bist du bereit einzugehen. Aber ich glaube, dass jeder 1-2% Krypto in sein Asset mindestens mal reinschmeißen kann, ohne dass er dabei vor die Hunde geht. Ja, so. Also ich glaube, das ist sogar noch sehr, sehr konservativ. Ich glaube, es gibt schon einige andere Anleger, die viel, viel stärker schon in Krypto investiert sind, auch die aus dem klassischen Umfeld kommen. Also wird spannend. Und ich finde es halt echt krass, dass es von der Bank of America kommt. Also da sieht man halt auch, dass alles, was nicht positiv auf Krypto einzahlt, muss halt irgendwie aus dem Weg in Amerika, ja, und all diejenigen, die jetzt quasi mit der Welle mitschwimmen wollen, ja, und das ist dann auch so eine Bank of America, die dann halt sagt, hey Leute, macht vielleicht total Sinn, sich bis zu 4% Krypto ins Portfolio reinzuhauen, ja, also schon spannend, wie da die Entwicklung ist, weil vor 2 Jahren noch hätte da keiner dran denken können, dass so ein Statement mal von der Bank of America kommt, da muss man auch ganz klar dazu
sagen. Ja.
Genau.
Ich glaube, nächstes Jahr wird sehr spannend werden für den Kryptomarkt nochmal.
Ja, ich bin gespannt, weil, wie gesagt, das sehen auch die einen sehen das so, die anderen so. Also einige sagen ja schon, wir sind im Kryptowinter so langsam und bewegen uns da noch weiter hinein. Du bist da gerade sehr, sehr positiv. Ich bin sehr, sehr überrascht.
Ja, ich muss ganz sagen, ich habe immer noch ich glaube, was einer der großen Treiber sein wird, sind zwei Sachen. Zum einen die Midterm-Elections, die wir nächstes Jahr haben, wo die Republikaner eigentlich eine gute Wirtschaftsstimmung brauchen. Ja. Und zum Zweiten habe ich immer noch Hoffnung, dass wir irgendwann diesen Konflikt in der Ukraine beenden können. Und ich glaube, dass beides wirtschaftlich gesehen sehr große Treiber sein werden nächstes Jahr.
Wobei es da ja auch echt wirklich Verfahren ausschaut, ja, also die kommen ja kein Stück weiter in den Verhandlungen aktuell, also die Signale sind jetzt nicht so positiv, dass man davon ausgehen könnte, dass es da dieses Jahr noch eine Lösung gibt, also von daher ja.
Muss es ja auch nicht sein, es ist ja wieder so, weißt du, die nächste Frage, so wer ist der Haupttreiber? Der Haupttreiber ist jetzt gerade Amerika, so wann sind die Midterm-Elections, fangen nächstes Jahr irgendwann im April an, ja. Und so banal oder so schlimm sich das Ganze aushört, wann ist für Trump die Message, dass es einen Frieden in der Ukraine gibt, am besten?
Ja, ja, klar.
Ist es jetzt, ist es in einem Monat oder ist es in 2 Monaten? Das sind so Aspekte, die muss man da, glaube ich, auch mitsehen.
Obwohl er ja natürlich auch schon probiert hat, mit seiner, damals hat er ja gesagt, wenn ich Präsident werde, innerhalb von 24 Stunden habe ich den Krieg beendet. Ja, also ganz obviously ist das nicht eingetreten. Und auch in der Zwischenzeit hat er verschiedene Bemühungen schon gemacht und es hat auch nicht geklappt. Ja, also ich glaube, er kann das gar nicht so wirklich steuern. Also wenn er steuern könnte, hätte das vielleicht schon gemacht längst, ja, aber ich glaube, da ist halt jemand auf der Gegenpartei, der halt nicht wirklich steuerbar ist und auch nicht wirklich berechenbar ist. So, und ich glaube, das hat man gesehen. Aber da wir kein Politik-Podcast sind, sondern ein Krypto-Podcast, entfernen wir uns von dem Thema wieder. Und ich würde sagen, lass uns gerne nochmal drauf schauen. Es gab die Info jetzt am 2. Dezember, dass die Federal Reserve ihr Quantitative Tightening, also ihre Geldpolitik, etwas lockert wieder, ja, also es wird wieder mehr Geld im Markt verfügbar gemacht und wir haben auch ein Thema gehabt, über das wir auch schon oft gesprochen haben und das ist das Thema, wird es nochmal eine Zinssenkung im Dezember geben von der Fed und da war ja ganz oft die Frage, ja, passiert das oder passiert das nicht und da beziehen wir uns ja immer ganz gerne auf das, was auf Polymarket passiert. Und aktuell schaut es so aus, dass es eine 93-prozentige Chance gibt, dass es doch nochmal Zinssenkungen geben wird im Dezember. Und wenn, und das haben wir auch im Vorgespräch schon mal besprochen, warte mal, ich muss hier gerade nochmal drauf gehen, genau, hier sieht man, also im Video, ja, wir sind gerade auf Polymarket und schauen uns an, wie das noch am 20. November aussah. Und am 20. November war es so, dass 76% für No Change, also keine Änderung, es wird einfach so bleiben, wie der aktuelle Zinssatz ist, dass es so besteht und nur 22% bei einer Zinssenkung war. So, also da hätte man nochmal, wenn man auf Polymarket unterwegs ist, wie hat Sascha im Vorgespräch gesagt, da hätte es ja nochmal eine müde Mark machen können. Ja. Das wäre auf jeden Fall möglich gewesen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, dass wir bei 93% oder 92% stehen für einen Cut, also dass eine Zinssenkung kommt und lediglich 8%, dass kein Wechsel kommt. Also sind wir mal gespannt.
Spannend, da finde ich fast die 50 Basispunkte. Stell dir mal vor, es werden 50 Basispunkte erhöht. Die Wahrscheinlichkeit ist gerade kleiner wie 1%. Also da kannst du...
Nee, das war tatsächlich nicht, das war kein, das war auch ein Cut. Also da ging es um 0,5 Cut und nicht 0,25 Cut.
Sag ja.
Nee, du hast
wenn wir jetzt nächste Woche mehr cutten würden als die 25, also wenn wir statt 25 50 Basispunkte senken, also die Chance ist ja bei Polymarket gerade bei kleiner 1%.
Das ist richtig. Das ist richtig. Willst du da Haus und Hof drauf verwenden, Sascha?
Dann kannst du Hof würde ich drauf verwenden, aber ich halte es jetzt auch nicht für weniger als 1% wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich, also die 25, ich denke, das ist schon relativ realistisch und eingepresst.
In den letzten Zinssenkungen gemacht. So, da waren ja auch die Sprünge auf dem Level.
25, immer.
Immer 25, so.
Ja, warum? Ich weiß auch gar nicht, wann der letzte 50 Basispunkt-Cut war.
Genau, richtig. Deswegen wäre da auch meine Frage, warum sollte das passieren? Welche Indikatoren gibt es dafür aktuell? Und aus meiner Sicht gibt es da wenig Indikatoren. Außer Trump sagt, hey geil, ich kaufe mich jetzt nochmal fett auf Polymarket ein und sagt der Fed, sie soll 50 Basispunkte senken. Ja, das
Problem ist ja mit der Fed, dass die Fed sich von Trump nicht viel sagen lässt. Und der Fed-Chair, Jeremy Powell, ja auch kein großer Trump-Freund ist. So, die zwei kommen ja nicht miteinander aus.
Nee, nicht so wirklich, da hast du recht. Aber ich glaube halt tatsächlich, dass warum sollten sie 50 Basispunkte springen? Also es macht keinen
Sinn, wenn sie nicht
meiner Sicht. Ja. Aber wir wissen mehr, wann genau, Sascha?
Am 10.
Am 10., genau. Also
am 10. Dezember.
10.12. Haltet die Augen und Ohren offen.
Und tatsächlich habe ich synchron recherchiert, der letzte 50 Basispunkte Zinsschnitt war am 18. September 24.
24.
Also okay. Über ein Jahr her.
Okay. Ja. Wo stehen wir gerade im Zinssatz? Das heißt, komm. Ich google der Chef noch selbst. Leg los.
Wir stehen bei 3,75 bis 4.
Wenn ich das so vom Sound her höre, Sascha, das hört sich so an bei deiner Tastatur, als ob du die Tastatur geklaut hast von dem Mädchen aus dem Video von 2009. um darauf nochmal zurückzukommen.
Ja, das ist, ich mag das Klickern.
Ja, ich höre es und alle anderen auch höchstwahrscheinlich. Sehr gut. Okay, also da auch, wie gesagt, immer spannend zu schauen auf Polymarket, wie ist da gerade so das Sentiment und die Stimmung. Und wie gesagt, viele Journalisten da draußen nutzen auch inzwischen gar keine großen Umfragen mehr, sondern verlassen sich da auch sehr, sehr stark auf Polymarket-Indikationen. Genau, schaut euch das mal an, falls ihr das noch nicht kennt. Ist auf jeden Fall immer spannend zu gucken, was da alles so läuft. Wie ist eigentlich der Stand zu unserer Jesus und was waren das nochmal, was wir hatten? Dass Jesus vorher da ist als GTA 6, war das das?
So, ja, weiß nicht, schau
Wie
mal.
sind da, wie sind da?
GTA 6.
Welches war
Aber das war ja auch obsolet, weil ja das Release-Date ja auf, ich glaube, wann war es? Oktober, auf November oder so nächstes Jahr?
ja. Hier, Jesus Christ Returns, 49%. Was waren das beim letzten Mal? Weißt du es noch?
Weiß nicht mehr.
Ist auch
Egal,
nicht mehr.
nächstes Thema.
Anyway, okay. Gut, dann eine Sache noch. Die EU ist gerade dabei, mit der europäischen Wertpapierbehörde eine Superbehörde sozusagen zu etablieren, die sich um sämtliche Finanz- und Kryptothemen kümmern soll, europaweit. Und da ist natürlich die Frage, inwiefern sowas realistisch ist. Also viele sagen halt, es ist aufgrund dessen, dass es ein riesiges bürokratisches Monster ist, nicht wirklich machbar. Aber die wollen so diese ganze Thematik, also man hat ja die Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, ich habe meine Lizenz auf Malta, ja, und Passporte, diese Lizenz, einfach in andere Länder und kann dann in ganz Europa aktiv sein. So. Und was die halt machen wollen, ist, so wie ich es verstanden habe, dass es eine europäische Instanz geben soll, die sämtliche Anträge dann dementsprechend bearbeitet und dass das sozusagen nicht mehr von den Ländern passiert. So. Muss man gucken, ob das realistisch ist, ob das umsetzbar ist. Aber was ich auch weiß, gerade die kleineren Länder, die sind geflutet mit Lizenzanträgen, haben viel zu wenig Ressourcen. Und da gibt es tatsächlich schon so einen Rückstau. Ich hatte das, wo hatte ich das gehört? Ich glaube, Liechtenstein war da so ein Thema tatsächlich. Da gab es Liechtenstein oder Luxemburg? Nee, Liechtenstein muss es gewesen sein. Da gab es tatsächlich einen riesigen Rückstau von Lizenzanträgen und ja, Kryptounternehmen, die da teilweise schon seit einem Dreivierteljahr irgendwie auch nur auf Updates dort warten. Ist natürlich die Frage, ob sowas vorteilhaft ist oder nicht, aber es ist auf jeden Fall gerade in der Diskussion, dass die ESMA das dementsprechend demnächst, soweit ich es verstanden habe, regeln soll. Genau. Was haben wir noch, Sascha?
Aber noch?
Guck mal, wir sind bei 28 Minuten, also ich glaube, noch pünktlicher auf 30 Minuten waren wir fast noch nie fertig.
Nee, aber man muss ja auch, vielleicht sind ja doch die meisten sind jetzt in Vorweihnachtsstimmung, das passiert nicht mal allzu viel. Also das hast du vielleicht noch nächste Woche, wo ein bisschen busy ist und danach ist sowieso für 3 Wochen alles tot.
Ja, das ist wohl so. Genau, was ich noch hatte, es gab im November noch echt einige Hacks. Also ich glaube, also insgesamt in 2025 hatte ich mal rausgesucht, gab es Hacks im Gesamtwert von 2,5 Milliarden US-Dollar. Das war tatsächlich ganz, ganz spannend.
Hast du da eine Übersicht?
Nee, ich hab's quasi, obwohl, warte mal, kann mal gucken. 2025. So. Warte mal, ich suche mal was raus. Hier googelt der Chef noch selbst. Nee, nichts Vorzeigbares. Kann ich aber für nächste Woche nochmal mitbringen. Genau, aber. Genau, 2,5 Milliarden in etwa an Hacks und Exploits in diesem Jahr. Und es gab im November einige DeFi-Hacks tatsächlich. Und ach so, eine Sache: Cryptomixer.io. Hast du es mitbekommen? Wurde von deutschen und Schweizer Behörden mit Europol und US-Partnern abgeschaltet. Die haben 3 Server in der Schweiz beschlagnahmt und 29 Millionen US-Dollar in Krypto. Und das Ganze war seit 2016 online. Und warte mal, ich kann mal hier Bitcoin Krypto Mixer.io. Da habe ich nämlich von der Jana Ringwald. Na, guck, hier siehst du jetzt auch, wenn du auf die Seite gehst. Mark Website as safe. Ja, machen wir doch mal. So, also du siehst auch, die Domain wurde beschlagnahmt und dann siehst du hier unten auch, wer da mit dran beteiligt war. Und ja, die sind down, die gibt es nicht mehr. Und war, wie gesagt, einer der größten Kryptomixer.
Hatten sich diese Landingpage dann ausgesucht?
Ja, keine Ahnung, aber das
Das ist ja richtig, Operation Olympia mit dem Bitcoin im Hintergrund.
ja.
Das hätte ich jetzt, das ist überhaupt nicht behördenlike.
Ja, aber das ist immer so. Also die sehen immer so aus vom Stil her tatsächlich, wenn was beschlagnahmt wurde. Ich sehe das immer bei der Jana Ringwald. Jana Ringwald ist die Staatsanwältin aus Frankfurt und die hatte das geteilt und deswegen bin ich darauf aufmerksam geworden. Ja, das ist tatsächlich spannend. Da siehst du echt immer das. Und wenn man jetzt auf Operation Olympia. Olympia, was war es? .com, ne? Ja, .com. Glaube, ja, hier. Da haben sie dann immer noch mal. Ja, die machen da richtig geilen Scheiß draus, hä? Das ist ja. Also, wir packen euch das nochmal in die Kommentare, dann könnt ihr es euch mal selber anschauen. Aber die haben da so ein richtiges kleines. Sascha, ist das KI? Ist das KI? Oder ist das real? Ich weiß es nicht,
Ist
Sascha. Kannst du
gefilmt.
mir
Ach,
helfen?
ist gefilmt. Gefilmt.
Aber ja, die machen da tatsächlich, habe ich auch noch nie gesehen. Ja, krass. Die machen so ein richtiges geiles animiertes Video draus. Also, die machen da richtig Show drumherum, um ihre Beschlagnahmung. Hä? War mir noch gar nicht so bewusst.
Nee, mir auch
Ich
nicht.
gucke. Ja.
Schaut doch aus wie ein Scam, wenn ich ehrlich bin.
Ich schreib mal nach Hessen und frag mal an, wer dafür verantwortlich ist. Oh,
Machen wir.
ja, genau. Aber ich glaube, für diese Woche war es das aus meiner Sicht soweit. Leute, ich würde sagen, bleibt gesund, ja, weil das war tatsächlich ein Thema, was mich auch lange jetzt begleitet hat in der Jahreszeit. Echt viele, viele Erkältungen mitgenommen, leider. Also bleibt gesund. Schaut euch nächste Woche an, was passiert auf A Poly Market und am 10. mit der Zinsentscheidung. Und Sascha, die letzten Worte gehören wie immer dir.
Bleibt gesund, putzt eure Schuhe für morgen, gut Podcast hören, Conference auf Social Media folgen.
Genau.
Ansonsten habe ich nichts.
Genau. Also die Leute, die das als Audio hören, ja, ich hoffe, ihr hattet schon dann dementsprechend einen schönen Nikolaus und diejenigen, die das heute sehen, putzt eure Schuhe und seid gut vorbereitet. Also, schönes Wochenende euch. Schön, was haben wir? 2. Advent, Sascha? Die Zeit rennt. Die Zeit rennt.
Zeit, time flies, time flies.
Genau. Insofern, schönes Wochenende euch. Schönen 2. Advent. Bleibt gesund. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
Ciao.